Ja, guten Morgen, meine Lieben. Es ist immer sehr spannende Angelegenheit, hier vorne zu stehen und mit euch über das Wort Gottes nachzudenken. Ich freue mich darüber, dass wir heute diese Möglichkeit haben, das Wort Gottes zu lesen und über das Wort Gottes nachzudenken. Heute möchte ich über die Beziehung zwischen Mann und Frau zu sprechen kommen, eigentlich im Rahmen der Ehe. Ja. Und dazu möchte ich Christus und die Gemeinde als Beispiel nehmen. Ihr ahnt vielleicht schon, welche Stelle ich dazu heute aufschlagen möchte. Und wer die Bibel dabei hat, schlage mit mir Epheser Kapitel 5 ab dem Vers 21. Da steht Folgendes. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sich heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sondern dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Bis hierher. Ich möchte nochmal stille werden und Gott um Gnade bitten. Mein himmlischer Vater, ich danke dir für diese Stunde. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, in deinem Wort zu lesen und über dein Wort nachzudenken. Und ich möchte dich wirklich bitten um deine Gnade für diese Stunde und jetzt, dass du dein Wort uns auslegst, dass du dein Wort uns öffnest und dass du zu uns sprichst. Ich danke dir vom ganzen Herzen. Amen. Nun, das ist nicht unbedingt ein einfaches Kapitel, wo ich darüber sprechen möchte, aber es liegt mir trotzdem am Herzen. Ja, als ich meiner Frau gesagt hatte, dass ich über das Thema sprechen möchte oder dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat, hatte sie mich gefragt, ob ich das wirklich ernsthaft vorhabe, ja, und ob ich es mir wirklich nochmal überlegen möchte, denn es ist nicht immer einfach, manche Sachen anzusprechen. Ja. Aber auf der einen Seite sage ich ganz offen, was ist wichtig, damit eine Gemeinde gesund, stark und geistgeführt ist? Was ist wichtig für eine Gemeinde? Wann ist eine Gemeinde gesund und stark? Wenn die kleinsten Teile der Gemeinde gesund sind, ja, stark sind, von Gott geführt, ja, Gott geleitet sind. Und das sind nun mal die Familien. Und das liegt mir am Herzen und deswegen möchte ich heute über die Beziehung zwischen Mann und Frau, auch insbesondere in der Familie, zu sprechen kommen. Ja. Aber zuvor möchte ich uns alle noch irgendwo abholen, da wo wir vielleicht noch hängen geblieben sind, denn es sind schon ein paar, naja, ich sag mal, vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz angenehme Worte, die jetzt vorgelesen wurden. Du Frau, ordne dich deinem Mann unter, ja, der Mann sei dein Haupt und so weiter. Wenn wir diese Worte hören, dann entstehen bei uns auch häufig einfach Bilder. Wir projizieren das eine oder andere hinein, ja, und dann schalten wir teilweise ab, ah, ich weiß eh, was der sagen möchte. Das mag wohl auch sich bestätigen, ja. Aber ich möchte euch trotzdem da abholen. Ich möchte trotzdem bitten, dass ihr auch vielleicht heute die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, was das Wort Gottes uns sagt. Nun, Epheserbrief, die meisten von uns kennen Epheserbrief, die wissen, dass das relativ einfach einzuteilen ist. Die ersten drei Kapitel, das ist theoretisches Teil, wo Gott darüber spricht, wo Gott seinen Plan über die Gemeinde offenbart, wo er sagt, aus Gnaden seid ihr errettet, wo er praktisch so eine theoretische Grundlage für den Glauben in der Gemeinde legt. Und im zweiten Teil, da geht es eher um praktische Sachen, also wie die Gemeinde praktisch in ihr Leben das, was sie theoretisch vorher gehört oder diese Grundlage, wie sie in ihr Leben das praktisch umsetzen. Also eigentlich um die Verantwortung des einzelnen Christen, ja, gegenüber der Gemeinde oder gegenüber den anderen, den Nächsten. Und diesen Abschnitt, den ich heute gewählt habe, das ist ein Teilabschnitt, dieses Abschnitt geht eigentlich noch ein Stückchen weiter. Ja. Da spricht Paulus über die gesellschaftlichen Strukturen. Ja. Er bildet einen Teil dieser gesellschaftlichen Strukturen, spricht an das, was in der Gesellschaft ist, spricht er, also projiziert er auch in die Gemeinde. Also Beziehung zwischen Mann und Frau, Beziehung zwischen Eltern, Kinder, ja, oder Arbeitsverhältnis und sowas, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und heute möchte ich aber über die Beziehung zwischen Mann und Frau sprechen. In der Zeit, als dieser Brief verfasst worden ist, war eine relativ starke, manngeprägte Gesellschaft, sage ich das jetzt mal ein bisschen vorsichtig. Habt ihr gewusst, dass zu der Zeit, als dieser Brief verfasst worden ist, die Frauen eigentlich keine juristische Personen galten? Das heißt, sie waren handlungsunfähig, die konnten ohne ihren Mann kein Geschäft abschließen und sie waren, na, ich sag mal so, in mancher Hinsicht wie eine Sache zu betrachten. Es ist etwas unangenehm, ja, ich sage es aber auch. Und umso stärker wundert mich es, dass wenn es in der Gesellschaft das so war, dass Paulus das aufgreift und sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Ich habe mich gefragt, warum? Übrigens brauchen wir selbst auch nicht ganz weit weg zu gehen. Ja, in den 70er Jahren konnte der Mann auch in Deutschland zum Arbeitgeber gehen, zum Arbeitgeber der Frau und sagen, ohne Angabe von Gründen, könnte sagen, du Arbeitgeber, meine Frau, ja, ich bin damit nicht zufrieden, wie sie zu Hause ist und Arbeitsverhältnis kippen. Ja, also, und Donald Trump überlegt auch heute noch, ob sie das Wahlrecht für die Frauen abschaffen. Ja, also wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht auf die Gesellschaft oder auf diese Gesellschaft schauen. Ja, es gab immer irgendwelche Missstände. Das Einzige, was ich mich frage, wenn es wirklich zu der Zeit in der Gesellschaft so war, warum nimmt Paulus das so und sagt hier so starke Worte? Und dazu müssen wir vielleicht wirklich mal das Kapitel 4 aufschlagen. Ich lade uns ein. Kapitel 4, Vers 17. Ich werde ein paar einzelne Verse lesen, dann können wir es vielleicht etwas deutlicher verstehen. Manche können vielleicht das muss ich noch mal kurz dazwischen schalten. Manche können vielleicht das darauf hinweisen und sagen, wisst ihr was, Paulus war ja eh ein Frauenhasser. Ja? Der hat einfach nur gesagt, die Gesellschaft war so zu der Zeit, wir wollen keine Revolution, also müssen die Frauen sich in dieses Gesellschaftsbild einordnen und so weiter und gut ist. Das dürfen wir aber so nicht sehen oder wir dürfen nicht vergessen, dass die ganze Heilige Schrift, jedes Wort, jedes Kommata in der Heiligen Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist das Wort Gottes. Und das ist nicht Paulus, der dann seine Meinung darüber schreibt, sondern Gott ist das, der Paulus benutzt, um das Wort Gottes zu sagen. Das ist das Wort Gottes, was zu uns spricht. Also lesen wir nochmal Kapitel 4. Warum hat Paulus das so geschrieben? Und das wird deutlicher. Da schreibt Paulus, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Und dann möchte ich aber ab Vers 20 weiterlesen. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch die Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist und in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Kapitel 5, Vers 1. Ja? Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem leiblichen Geruch für Gott. Und dann, Vers 21, schreibt Paulus, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes. An die Gemeinde Gottes, also an die Christen. Und er schreibt hier, wenn wir vorher den Adressaten lesen im Epheserbrief, dann lesen wir hier, dass Paulus an die Heiligen schreibt. Dann nimmt er keinen raus. Er sagt nicht jetzt, du, ihr braucht euch nicht unterzuordnen, ja? Sondern Paulus schreibt hier an die ganze Gemeinde in Ephesus, an alle Gläubige. Er schreibt hier, ordnet euch einander unter. Da ist keine Ausnahme. Der sagt nicht nein. Also, weißt du was? Du brauchst dich nicht unterzuordnen. Nein, er schreibt an alle, die ganze Gemeinde, ordnet euch einander unter. Also sehen wir, dass ein Zeichen für einen geistgeführten Christen ist, sich dem anderen unterzuordnen. Unabhängig davon, ob das Mann oder Frau, ob der dunkelhäutig oder hellhäutig ist, ob er sonst was ist. Ja? Ordnet euch einander unter. Das ist ein Zeichen von einem geisterfüllten Christen. Was heißt denn eigentlich, sich unterzuordnen? Das ist ein ganz einfaches Wort. Das heißt, es gibt eine Ordnung und wir ordnen uns in diese Ordnung unter. Wir sind irgendwo in dieser Ordnung wiederzufinden. Und wisst ihr was? Wenn wir darüber nachdenken, was heißt denn eigentlich das ganz praktisch für mich? Wenn ich darüber nachdenke, dass der Herr Jesus für mich bezahlt hat, dann weiß ich, dass ich kostbar für ihn bin. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass er auch für dich gestorben ist und auch dich hat er gerettet und auch für dich hat er den gleichen Preis bezahlt, dann weiß ich, dass auch du, jeder genauso viel wert ist wie ich. Und dann erkenne ich mich, wenn ich weiß und erkenne mich im Lichte Gottes, dann erkenne ich mich als Sünder. Dann weiß ich, vielleicht sehe ich sogar dich als reiner und heiliger. Dann möchte ich gar nicht mich über dich erheben. Dann weiß ich, dass du genauso viel wert bist. Und wenn ich weiß, dass der Herr für dich 3000 Kilometer weitergegangen ist, dann muss ich auch bereit sein, diese 3000 Kilometer für dich zu gehen. Das ist das, was es heißt, sich unterordnen. Und wisst ihr, der Herr Jesus selbst hat sich auch untergeordnet. Wir lesen, er nahm die Gestalt des Knechtes an. Er hat die Herrlichkeit beim Vater. Er war in der Gegenwart Gottes. Er ist Gott selbst. Er war bei Gott. Er hat das verlassen. Er ist Mensch geworden. Er hat diese Gestalt angenommen. Er hat sich unter dieses Gesetz, ja, das, was Gott geschaffen hat, worüber Gott der Herrscher ist, darunter hat er sich gestellt. Und er war gehorsam. Er war ein Knecht. Er war gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tod auf Golgatha, da war er gehorsam. Oder lesen wir die andere Geschichte, Matthäus 3, wo er zur Taufe kommt und Johannes der Täufer ihn sieht und sagt, nee, ich taufe dich nicht, ich muss von dir getauft werden. Dann sagt der Herr Jesus, nein,
Das ist jetzt so gesetzt, das ist jetzt so die Ordnung und lass das so erfüllen, wie die Ordnung das sagt, wie die Schrift das vorschreibt. Und dann hat er sich untergeordnet. Wisst ihr? Und ich habe diese Verse vorher gelesen. Paulus schreibt, seid nicht so wie die Heiden, sondern seid anders. Und Christ sein ist anders. Es ist nicht wie in der Welt. Und der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, als er mit seinen Jüngern war, und seine Jünger fragten ihn, ja, wer wird denn der Größte im Reich der Himmel sein? Ja? Meine, klar, wir erkennen auch, wir sehen Menschen, die Macht haben, die Kraft haben, die, was weiß ich, finanzielle Mittel haben, die das Sagen haben. Und der Herr Jesus hat die Jünger gerufen und hat gesagt, schaut, da gibt es Mächtige und Kräftige. Ja? Aber unter euch sei es nicht so. Ja? Ein Zeichen, woran andere euch erkennen können, ist die Liebe untereinander. Dann hat er gesagt, wisst ihr was? Wer der Größte unter euch sein will, der sei euer Diener, euer Knecht. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Das hat er den Jüngern gesagt. Er hat das keine Sklaven, keine Diener genommen, sondern er hat seine Jünger gerufen. Und zu seinen Jüngern hat er das einfach offen gesagt. Und das heißt das auch. Christsein heißt sich dem anderen unterordnen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, ist mit dem Wunsch ausgestattet, etwas zu sein. Dieser Wunsch, es gibt noch drei andere Wünsche. Ein Psychologe würde über Triebe sprechen, aber so weit möchte ich gar nicht gehen. Ich möchte darauf auch gar nicht im Einzelnen zu sprechen kommen, sondern ich möchte über diesen einen Wunsch zu sprechen kommen. Darauf möchte ich ein bisschen, da möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Dieser Wunsch zu sein ist von Gott einem Menschen gegeben. Dieser Wunsch an sich ist überhaupt nicht sündig, sondern Gott benutzt sogar diesen Wunsch, um den Menschen zu sich zu ziehen. Der Umgang mit diesem Wunsch kann sündig sein, aber der Wunsch an sich ist nicht sündig. Jeder Mensch möchte eine Bedeutung haben. Und das ist auch wichtig. Jeder Mensch möchte Wert haben. Und Gott spricht auch und sagt, weil du wertgeachtet bist, Jesaja, weil ich dich liebe, weil du wertgeachtet bist. Ja, jeder Mensch hat einen Wert. Übrigens, wenn wir den Menschen nicht auf diese Weise ansprechen, wie der Mensch sich wünscht, ja, oder was er denkt zu sein, das kränkt den Menschen. Aber das ist ein anderes Thema. Und jeder Mensch möchte etwas sein und jeder Mensch weiß, dass er einen Wert darstellt. Und das ist gar nicht hochmütig. Ja? Ich lese nochmal, ich schlage nochmal Epheser Kapitel 5. Ja? Lese nochmal einen interessanten Vers. Kapitel 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer. Interessant, ne? Zu sein wie Gott. Ja? Gott, also eigentlich schreibt Paulus hier, seid wie Gott. Der Wunsch, wie Gott zu sein, ist keinesfalls hochmütig. Kinder wollen auch erwachsen werden oder spielen manchmal, was sie werden oder was sie sein können. Also der Wunsch, etwas zu sein, ist nicht sündig. Aber die Art und Weise, wenn ich versuche, ja, diesen Wunsch auf eine verkehrte, auf meine persönliche Weise zu erfüllen, das kann es sündig sein. Schauen wir einfach mal die Begebenheit, die meisten von uns hier kennen. Adam und Eva sind geschaffen worden nach dem Bilde Gottes. Und Gott hat zu diesen Menschen gesagt, zu den beiden ersten Menschen hat gesagt, hier schaut, ja, das ist eure Aufgabe. Und dann hat er gesagt, aber von diesem Baum sollt ihr nicht essen, denn wenn ihr davon isst, werdet ihr sterben. Also werdet ihr nicht mehr sein können. Und dann kam die Lüge. Und diese Lüge kam und sagte, wenn du davon isst, obwohl Gott gesagt hat, nein, das ist nicht der Wille Gottes. Wenn du davon isst, wirst du sterben. Also wirst du nicht sein können. Aber sie...
Jetzt wird es so ein bisschen... Also, Entschuldigung. Aber sie haben auf das Wort Gottes nicht geachtet. Ja? Sie haben gegen den Willen Gottes gehandelt. Sie haben nach ihrem eigenen Wunsch gehandelt. Sie wollten sein wie Gott. Fein. Und Gott sagt zu uns, seid wie Christus, ja? Werdet ihm ähnlich. Das ist sein Ziel. Aber auf welche Weise? Ja? Wenn wir einfach sagen, okay, wir wollen das auf unsere Weise, ja, dann ist das falsch. Dann kann es sündig sein. Dann ist das die Sünde. Versteht ihr? Zu sein wie Gott, das ist ein Ziel. Aber wie können wir dieses Ziel erreichen? Dieses Ziel können wir erreichen, wenn wir wirklich Jesus ähnlicher werden. Wenn wir seine Worte, das, was ich vorher gesagt habe, wer von euch der Erste sein will, der sei der Letzte. Wer von euch diene, wer von euch der Größte sein will, der sei euer Diener. Ordnet euch unter. Das ist das, was Gott sagt. Und wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann werden wir auch in das Bild Gottes gestaltet werden. Versteht ihr? Nicht, ja, möglichst größter und was zu sagen sein. Ja, das ist klar. Wir wollen alle eine Bedeutung haben. Aber die Bedeutung im Reich Gottes ist, ja, das, was Gott dir gibt und das, was Gott wirklich sagt. Also können wir Gott ähnlicher werden, indem wir wirklich die Gestalt Christus annehmen, wenn wir ihm anschauen, ja, wie er gewandelt ist, wenn wir in diese Gestalt, in diese Wege gehen. Und dann können wir auch nicht mehr darüber diskutieren oder brauchen wir nicht darüber diskutieren, was es hier steht, ordnet euch unter. Ich weiß, das ist ein vielleicht, da sind wir wieder beim Text. Wenn Paulus hier schreibt, ihr Frauen ordnet euch unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist vielleicht ein starkes Bild. Ja? Aber vielleicht müssen wir hier auch wirklich mal genauer hinschauen. Der Adressat hier ist kein anderer als die verheiratete Frau. Und diese verheiratete Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Wie Christus der Gemeinde. Wie die Gemeinde sich dem Christus, Entschuldigung. Ja? Die Zielgruppe sind Frauen, die verheiratet sind, die ihren eigenen Männern sich unterordnen. Nicht die Männer ordnen die Frauen unter. Es ist ein Bild, ich finde es wirklich sehr kostbar. Schaut euch, ihr Frauen, wirklich schaut euch an. Das ist, ihr seid mit dem Bild der Gemeinde Christi verglichen worden. Das ist die kostbare Perle, die der Herr Jesus, ja, wo er alles verkauft hat, alles verlassen hat, damit er diese kostbare Perle für sich kaufen kann und erlösen und wertschätzen kann. Das ist das Bild, was der Christ, was hier verwendet wird. Die Gemeinde. Ich glaube nicht, dass Christus irgendwo die Gemeinde so unterdrückt hat. Ja? Ich habe kein Bild gesehen, wo die Gemeinde so unterdrückt ist, ja. Und es ist aber natürlich und es ist selbstverständlich, dass die Gemeinde sich dem Herrn unterordnet. Und wisst ihr was? Ich sage ganz einfach, wenn die Gemeinde sich dem Herrn unterordnet, dann werden sich die Frauen auch ihren eigenen Männern sich unterordnen. Und andersrum, wenn die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, wird auch die Gemeinde sich dem Herrn unterordnen. Wisst ihr, das ist das, was hier, wo hier der Bild ist. Warum ist es denn notwendig, dass einer sich dem anderen unterordnet? Wisst ihr, es ist einfach ein natürlicher Prozess, das ist mehrere Male beobachtet worden. Wenn ich ein Team nehme, die eine Aufgabe haben, die sie erfüllen müssen, und ein Team zusammenstelle und denen eine Aufgabenstellung gebe, aber ich weiß vorher nicht, wie dieses Team sich zusammensetzt. Einfach Team, wildfremde Leute, eine gemeinsame Aufgabe. Nach einer kurzen Zeit wird sich ein Teamleader bilden, ja, der irgendwo diese Gruppe der Verantwortung übernimmt und der diese Gruppe führt. Alles andere ist Chaos.
Und das ist einfach ein natürlicher Prozess, dass jedes Mal in jede Gruppe beobachtet wird. Eine Anarchie existiert als solches nicht. Ein Chaos gibt es auch nicht. Diese Führung, diese Gruppe. Und diese Gruppe, ja, der eine wird Verantwortung sein, aber ohne andere wird er das nicht machen können. Er wird diese Aufgabe nicht zu Ende bringen können, wenn dieser Teamleiter dann einfach sagt, ja, jetzt reiße ich alles oder so. Das wird er nicht können. Die ganze Gruppe muss zusammenarbeiten an einer gemeinsamen Aufgabe, damit diese Aufgabe erfüllt wird. Und dieses Teamleader, der muss seine Verantwortung, der übernimmt Verantwortung dafür. Und genau so ist das auch, oder ähnlich ist das bei Gott in seiner Ordnung. Er hat Adam geschaffen, hat geschaut, es ist nicht gut für ihn, wenn er alleine ist. Hat ihm eine Gehilfin gegeben, die ihm in allem entspricht. Die beide haben eine gemeinsame Aufgabe bekommen. Nur der eine hat die Verantwortung und das ist der Mann. Und wie sieht es eigentlich ganz praktisch aus in der Familie? Was heißt es, in der Familie sich unterzuordnen? Das heißt eigentlich eine ganz einfache Sache. Das heißt, ich als Frau tue meine Aufgaben gemeinsam mit meinem Mann zusammen und helfe ihm, seine Verantwortung als Haupt in der Familie wahrzunehmen. Das ist das Einfache. Wisst ihr, wir reduzieren, ja, wenn wir hier lesen über Unterordnung, reduzieren wir das manchmal auf, keine Ahnung, Putzen, ja, ich muss mich unterordnen, ich bin eine Sklavin, ich darf mich nicht verwirklichen, ich bin sonst was. Wisst ihr was? Wie ihr eure Aufgaben zu Hause aufteilt, ja, das ist egal. Ob einer, der Herr Jesus hat auch den Jüngern die Füße gewaschen. Das ist kein Problem. Ja? Der Herr Jesus hat auch Brot gebrochen und den Jüngern gegeben. Ja? Und das nicht die Jünger weitergeben. Da waren nicht die Frauen, die das Essen besorgt haben. Das ist egal. Ja? Das Wichtigste an der Aufgabe ist, an dem sich unterordnen, ist wirklich dem Mann zu helfen. Gemeinsam an dieser Aufgabe zu arbeiten und dem Mann zu helfen, seine Verantwortung als Haupt wahrzunehmen. Und ja, es ist manchmal so, dass Frauen 3 Sachen oder 5 Sachen gleichzeitig machen können, während der Mann nur 2 Sachen machen kann. Das kann auch andersrum sein. Ja? Und es ist nicht schlimm, aber das ist dein Mann und deine Aufgabe besteht, ihm wirklich zu helfen, das Haupt zu werden, die Verantwortung in der Familie zu übernehmen. Und jetzt möchte ich noch eine Sache bewusst ansprechen, die mir auch noch mal am Herzen liegt. Frauen haben manchmal Waffen, die sie bewusst einsetzen können, ja? Ja? Um, ich sag mal, den Mann etwas in eine bestimmte Richtung zu lenken. Wisst ihr, wie das heißt? Manipulation. Es ist ja schön, wenn der Mann für die Wünsche der Frau einsteht, sofern er dessen bewusst ist. Aber Manipulation hat nichts mit Unterordnen zu tun. Manipulation hat ganz einfach was damit zu tun, dass ich meine Wünsche, meine Vorstellung habe und diese Vorstellung versuche ich einfach durchzusetzen. Auf eine geschickte Weise, damit der andere es einfach nicht merkt. Ja? Ich spreche jetzt nicht über jede, ich spreche das einfach, soll es mal geben. Ja? Es gibt auch tatsächlich, und das sage ich wirklich, es gibt auch tatsächlich Gemeinden, ja? Habe ich auch schon mal gehört, ja? Gibt es Gemeinden, wo die Frau dem Mann sagt, was er zu regeln hat, ja? Und dann, weil die Frauen sich untereinander nicht abkönnen, ja, regeln sie das über die Männer. Es ist wirklich, wie gesagt, ich spreche jetzt keinen an und ich möchte jetzt wirklich da nicht falsch verstanden werden. Ja. Jeder ist wirklich eingeladen, sich selbst zu prüfen. Jeder ist selbst wirklich als Mann, ja, und wie Frau. Bin ich einfach dazu eingeladen, also möchte ich einfach einladen, prüft es und Sprüche, Kapitel 31 heißt, sie meint es gut mit ihm. Ja?
meint es gut mit eurem Mann. Ja, das ist wirklich das, was mir am Herzen liegt. Jetzt kommen wir zu dem anderen Teil, und zwar nämlich zu dem Mann. Die Verantwortung für den Mann, ja, ist noch leicht höher, ja, und zwar, er ist verpflichtet, seine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde. Er ist verpflichtet, die Frau zu lieben, wie sein eigenes Fleisch. Er ist verpflichtet, wie für die Frau zu sorgen, sie zu pflegen und sie zu nähren. Das ist die Verpflichtung, ja, diese Frau zu reinigen. Auch hier ist der Adressat nicht die Frau, die zum Mann sagt, du Schatz, weißt du was, du musst mich jetzt lieben. Ne? Sondern hier ist auch genau der Mann gemeint, dass der Mann aus seinen eigenen Stücken sich selbst prüft. Komme ich dem Auftrag nach oder tue ich es nicht? Und ich sage ganz offen, es ist eine vollkommene, es ist eine hingebende, es ist eine reinigende Liebe. Und so zu lieben, meine Frau, wie Christus die Gemeinde, das ist schon recht anspruchsvoll. Wenn ich mir das genauer anschaue, dann ist es, würde ich sagen, fast unmöglich. Und dennoch steht es hier in der Heiligen Schrift, wir sind das verpflichtet. Und wir sind verpflichtet, sie zu nähren und zu pflegen. Christus nährt und pflegt seine Gemeinde. Als er mit den Jüngern unterwegs war, hat er für sie das Essen gesorgt. Als er gegangen ist, hat er seinen Botschafter, Heiligen Geist gegeben. Er nährt und pflegt seine Gemeinde. Das ist physisch gemeint, aber das ist auch geistlich gemeint. Du als Mann oder ich als Mann bin verpflichtet, für meine Frau im geistlichen wie im physischen Sinne zu sorgen, sie zu pflegen und für sie zu sorgen. Und alles andere, wenn ich einfach ihr nur Geld gebe und sage, du Schatz, sieh zu, ja, das ist eine geistliche Verwahrlosung. Das ist eine wirklich ernsthafte Botschaft. Und wenn wir erkennen, dass wir als Mann das nicht können oder wieder mal irgendwo versagt haben, dann haben wir die Möglichkeit, zu dem Herrn zu kommen und dem Herrn um Vergebung bitten und meine Frau auch. Dann habe ich die Möglichkeit, wirklich Buße zu tun und versuchen, es vom Neuen anzufangen. Aber das ist das, was Christus sagt zu dem Mann. Wisst ihr, ich möchte einfach bewusst darauf verzichten, eine To-Do-Liste zu sagen, also zu lieben heißt so zu handeln. Warum? Weil der Mann ist dann in der Regel einfach nur so eine Liste, wo er einfach durchgeht und Hecken steht und stellt und sagt, ja, habe ich das gemacht, habe ich das nicht gemacht, habe ich das gemacht? Das ist das nicht. Das ist Abhacken von irgendwelchen Listen. Die Frau zu lieben heißt für sie wirklich zu sorgen, für sie da zu sein, für sie. Wie äußert sich, wie erkenne ich die Liebe Christi zu mir? Wisst ihr, das Gefühl, das möchte ich vielleicht auch nochmal etwas plastisch darstellen. Wenn ich Liebe zu jemandem finde, das ist etwas, was in mir drin ist. Wie erkennt der andere, dass ich ihm liebe? Ich muss das, was in mir drin ist, in irgendeiner Form, Tat, Wort, ja, Geschenk oder sonst was, umwandeln, damit der andere das wahrnimmt und das auch als Liebe wahrnimmt. Und wenn wir wissen wollen, ob meine Frau das wahrnimmt, dass ich sie liebe, können wir die Frau durchaus mal fragen, Schatz, wie kommt das bei dir so an, wie der Ausdruck meiner Liebe ist? Siehst du darin, dass meine Liebe, oder ist das leicht verzerrt, das Bild meiner Liebe? Und bei Christus erkennen wir das, wenn wir ihn genau anschauen, wenn wir mit ihm Beziehung haben, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann erkennen wir seine kostbare Liebe, dass er uns liebt, dass er für uns sich aufgeopfert hat. Dann erkennen wir, wenn wir mit ihm Zeit haben,
Wenn wir mit ihm keine Zeit haben, dann wissen wir nur irgendwas, was wir wissen, ja, was wir irgendwann mal gelesen haben. Dann ist das uns nicht plastisch, nicht bewusst, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und genauso ist das auch in der Beziehung. Und auch hier möchte ich jetzt nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen. Wenn ich das Wort Liebe so sage, auch hier entstehen bei uns so Bilder. So wie genauso, wenn ich jetzt unterordnen sage, da entstehen Bilder von Sklaven, die keinen eigenen Willen haben. Aber wenn ich über Liebe spreche, dann entstehen so Bilder, das so rosarote Bilder. Ja. Und ich habe neulich mit unserem kleinsten Sohn ein Gespräch geführt, beziehungsweise wir mit Tanja haben mit Tobi darüber mal gesprochen. Ich habe ihm gefragt, wie siehst du denn eigentlich, dass Papa und Mama dich lieben, ja, wie kannst du dir das so vorstellen, ja, und dann hat er angefangen, also ich meine, der ist auch ganz offen und ehrlich, sagt er, ja, wie würdest du so, wenn du sagst, wir lieben dich, ja, auf die Dauer, wie würdest du das so sehen und vorstellen? Und dann sagt er, ja, so Eis, Pommes, ja, einfach nur die ganze Zeit irgendwie auf dem Computer spielen, ja, einfach nur so, wisst ihr, und das Fatale daran ist, in dem Moment ist mir das einfach nur bewusst geworden, das Fatale daran ist, dass wir den Begriff lieben und verwöhnen, einfach verwechseln. Ja? Verwöhnen ist vielleicht ein Stück vom Lieben, aber wenn ich mein Kind liebe, dann muss ich ihm dazu auch zwingen, dass er Gemüse isst. Weil einfach nur, wenn er Pommes und nur Süßigkeiten isst, dann sind vielleicht die Zähne schlecht, dann muss ich ihm auch zwingen, Zähne zu putzen, ja, auch sich zu duschen und solche Sachen, ja, auch in die Schule gehen ist auch manchmal nicht schlecht, ja. Es ist anstrengend, ja, aber wenn ich jemanden liebe, dann ist es nicht nur, dass ich ihm einfach immer verwöhne, das gehört dazu. Aber lieben heißt für den anderen wirklich ernsthaft sorgen. Georg hatte jetzt neulich ein Beispiel gebracht über eine Schwester aus einer Gemeinde in Hildesheim, die ihren Mann 15 Jahre pflegt. Wenn sie sonntags in den Gottesdienst fahren, braucht sie 3 Stunden, um den Mann fertig zu machen. Das ist Liebe. Wisst, meine Mama pflegt meinen Papa jetzt. Der hat eine Wunde und wenn sie diese offene Wunde versorgt, muss sie vorher den Verband aufmachen, muss die Wunde aufmachen, muss das abreißen, was da noch dran klebt, muss da mit Medikamenten dran gehen und muss das verbinden. Aber wer wird sagen, sie liebt ihn nicht? Diese Wunde aufmachen, das tut weh. Diese Wunde bearbeiten, das tut weh. Lieben heißt auch dem anderen einfach auf den wunden Punkt anzusprechen. Heißt auch die Wunden, ja, vielleicht aufzumachen und helfen, die Wunden zu versorgen. Das heißt lieben. Der Herr Jesus sagt, oder in der Heiligen Schrift gibt es auch einen Vers, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ist ein ganz anderes Bild von Liebe. Ich denke auch immer, Liebe, das ist immer schön. Nein, wenn der Herr Jesus möchte, dass ich ihm ähnlicher werde, und ich sage es euch, er hat mir einige Male Dinge gezeigt in meinem Leben, wo ich mich nicht wirklich toll gefühlt habe. Gerade in dem Moment, wo ich gedacht habe, wow, bist ja ganz geistlich oder so, zeigt er mir so manche Dinge im Leben und dann denke ich, an dem Moment tut die Liebe weh. Aber es ist wichtig, damit ich es erkenne und damit ich Buße tun kann darüber und damit ich mich demütigen kann und mich nicht über anderen erheben brauche. Das ist die Liebe, die der Herr hat. Und eines Tages, wenn wir vor dem Herrn stehen werden, wird der Herr uns fragen, uns als Männer wird der Herr fragen und sagen, du weißt du was, ich habe dir meine geliebte Tochter, die ich sehr kostbar erkauft habe, für die ich so viel bezahlt habe. Diese meine geliebte Tochter, die habe ich dir gegeben. Ich habe dir Verantwortung übertragen, dass du für diese meine Tochter sorgst. Bist du dem nachgekommen? Und da werden wir Rede und Antwort halten. Ich möchte uns nicht demotivieren. Ja? Auch die Jünger fragten, ja, dann ist es besser, nicht zu heiraten. Ja? Aber es ist auch sehr schön, ein Fleisch zu sein, auch ein Fleisch zu werden. Es ist sehr schön, einfach gemeinsam, ja, gemeinsam zum Herrn zu gehen. Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört. Und mir ging es auch eine Zeit lang so, dass wenn ich dann gehört habe und rausgegangen bin, habe ich versucht, irgendwo aus eigenen Stücken mich anzustrengen und das so irgendwie zumindest für die ersten 2 Stunden hat es gereicht. Danach wurde es schwieriger und am dritten Tag war es meistens schon, habe ich gewartet auf nächsten Sonntag, vielleicht gab es eine Botschaft, die ich besser halten könnte. Das Wort Gottes sagt das zu uns und wir können das so nicht umsetzen, aus eigenen Stücken. Es ist wichtig, dass wir vom Geiste Gottes geleitet sind. Es ist wichtig, dass wir über das Wort Gottes nachdenken. Dass wir das Wort Gottes einfach betrachten, darüber beten, darüber sprechen. Das ist wichtig. Weil nur dann können wir erkennen, wo wir sind. Weil wir dann erkennen können, was sind wir. Und dann können wir zu dem Herrn kommen und den Herrn rufen und bitten, dass er uns hilft. Und er steht da. Und wartet. Und er möchte, er liebt dich und er möchte wirklich, dass du ihm ähnlicher wirst.